Ich lese den heutigen Bibeltext aus Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Jesus auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.
Hallo von mir, ich bin Tobias, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich hier einige sind, die ich auch noch nie gesehen habe. Ich habe da hinten am Tisch schon scherzeshalber vorhin gesagt, dass ich manchmal ein bisschen schnell rede, wurde mir auch gespielt. Das heißt, ich hoffe, dass für die, die auch sagen, Deutsch jetzt so schnell zu hören, ich bemühe mich, es langsam und deutlich zu machen. Sonst könnt ihr mich gerne später auch nochmal fragen, was hast du da eigentlich gesagt? Oder fragt die Leute an eurem Tisch. Also kein Problem, ich bemühe mich, aber manchmal klappt es dann doch nicht so. Ich möchte am Anfang beten und dann fange ich an. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für diesen Text, den wir gerade gehört haben, der ein toller, besonderer Text ist, wo wir etwas über dich sehen, über deine Mission, warum du hier auf dieser Erde warst. Und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt deine Worte gibst, dass du, und davon bin ich überzeugt, weil du heute noch lebendig bist und lebst, zu uns redest. Danke, dass wir dir begegnen dürfen in diesem Gottesdienst und egal da, wo wir stehen, ob wir dich kennen oder sagen, das bin zum ersten Mal hier, ist irgendwie seltsam, schenk uns jetzt eine Zeit, die uns gut tut und die uns ins Nachdenken und Staunen bringt. Amen. Vielleicht habt ihr das hier vorne schon gesehen, ein Teil von der Meute, die gerade in den Kindergottesdienst gelaufen sind, sind meine drei Jungs. Und wie es so ist als Papa, vielleicht erinnert ihr euch daran, wie es mit euren Eltern war oder ihr seid selbst Eltern. Man hat öfter die Aufgabe als Vater, als Papa zu sagen, macht jetzt bitte das und macht das. Also räumt mal das Chaos in eurem Zimmer auf, bitte bleibt am Tisch sitzen, während wir essen, bitte Hände waschen danach, so bitte jetzt die Hausaufgaben machen. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Wenn ich was sage, dann machen die Kinder eigentlich fast immer genau das sofort. Meistens, nicht immer. Wäre vielleicht auch komisch und vielleicht gar nicht so toll, wenn sie es immer genau so machen würden. Aber ein Punkt ist bei uns zum Beispiel das ins Bett bringen der Kinder. Und ich und meine Frau Renate, wir wechseln uns da immer so ab. Also mal der eine, dann der andere. Und manchmal ist das eine große Herausforderung, weil wenn es dann so ums Bett gehen geht und gerade wenn wir vielleicht noch einen Termin später haben und denken, das wäre jetzt gut, wenn es auch einigermaßen schnell klappt, dann kommen noch so viele Sachen, die auf einmal so wichtig sind. Man muss doch noch eben kurz das malen, man muss doch noch mal schnell auf Toilette, schnell noch was trinken. Oh, und ich hatte ganz vergessen zu erzählen, was heute im Kindergarten war. Und ach, ich muss doch noch mal ein zweites Mal auf Toilette. Und so zieht sich das manchmal ganz schön hin. Manchmal dauert es echt ganz schön lange. Manchmal aber auch habe ich das Glück, dass ich die Kinder hinlege und nach kurzer Zeit liegen sie da ganz brav und sind am Schlafen. Und manchmal kommt dann, wenn ich dann wieder rauskomme aus dem Schlafzimmer und dann fragt, ey, wie hast du das denn jetzt gemacht? Und dann ist es so ein kleiner Witz, den wir gegenseitig haben, sage ich, ja, Autorität. Ich habe den Kindern gesagt, legt euch schlafen und dann schlafen die. Sollst du vielleicht auch mal probieren. Wir wissen beide, ich weiß es auch, dass es damit nicht so viel zu tun hat, sondern eher mit dem sehr anstrengenden Tag, den sie vielleicht hatten, dass sie müde waren. Aber ihr habt gerade den Text von Timon gehört. Hier in dem Text ist es tatsächlich so, dass Jesus so eine Autorität hat oder ausstrahlt anscheinend. Also er kommt, sagt etwas und dieser Mann Levi reagiert sofort und es verändert ihn. Mit einem Sache, so wie es hier steht, die er sagt. Und ich möchte mit euch heute in diesen Text einsteigen, weil ich den in dieser Woche sehr spannend gefunden habe und schätzen gelernt habe und möchte mit euch über drei Sachen sprechen. Das eine ist, dass wir hier eine provokante Berufung sehen. Das zweite ist eine befreiende Provokation und das dritte ein befreites Leben. Also eine provokante Berufung fange ich mit an. Wir haben von Aaron, hat das vorhin schon ein bisschen erzählt. Wir befinden uns in dieser großen Geschichte Gottes, die versuchen wir gerade so ein bisschen aufzuzeigen und die lief so auf diese Person Jesus zu. Das hatten wir in vielen Predigten, die wir hatten. Und jetzt ist dieser Jesus da und wir befinden uns mit dieser Geschichte so am Anfang. Er ist jetzt kein Baby mehr wie an Weihnachten, sondern er ist jetzt erwachsen. Und er fängt an und hat seinen Dienst, er kümmert sich um kranke Leute, er erzählt Leuten was. Die ersten Leute folgen ihm nach. Petrus hat er schon, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, ist sein Freund geworden, läuft ihm nach. Und Jesus ist unterwegs und kommt auf einmal an einem Zollhaus vorbei, wo der Zöllner Levi sitzt. Und Zöllner, das waren Leute damals, mit denen wollte man nicht so viel zu tun haben. Warum? Weil die Arbeit von diesen Leuten, die war nicht sauber. Das war Leute, die Arbeit gemacht haben, die sehr verachtet wurde. Das Land Israel wurde zu der Zeit von den Römern besetzt und alle mussten Steuern abgeben. Und Zöllner waren Leute aus dem israelitischen Volk, die aber gemeinsame Sache mit den Römern gemacht haben und quasi das Geld eingetrieben haben für den römischen Kaiser. Und dazu, und das war gestattet, haben sich in vielen Fällen Geld in die eigene Tasche noch gesteckt. Also okay, der Kaiser will 10, weiß gar nicht, welche Währung die haben, 10 Euro, wir sagen 20 und haben sich daran bereichert. Und sie haben quasi an der Last, die dem Volk, die auf das Volk gedrückt habe, haben sie quasi noch mehr rausgeholt. Und deswegen waren Zöllner, könnt ihr euch vorstellen, absolut unbeliebt. Ich weiß nicht, ob einer die Serie The Chosen vielleicht mal gesehen hat, die lief. Da wird so ein Zöllner beschrieben. Man sieht richtig, wie alle Leute den meiden und mit dem nichts zu tun haben wollen, obwohl er viel Geld hat und weil es ihm gut geht. Und Levi war einer von ihnen und Jesus kommt jetzt zu diesem Levi, läuft an seiner Zollstation vorbei und sagt einen Satz und sagt, Levi, folge mir nach. Und die Reaktion von Levi ist sofort, er stand auf, ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Was für eine Reaktion, was für eine Autorität von Jesus er spricht und sofort reagiert Levi. Also man könnte wie von so einer Blitzbekehrung oder Glaube auf den ersten Blick. Er sieht ihn und okay, ich folge. Und es ist schon besonders, wenn man das so liest, das sind eigentlich zwei Verse, die darüber beschreiben, dass da so viel nicht steht. Also es steht hier nicht viel darüber, was in Levi vorgegangen ist in dieser Zeit. Wir wissen nicht, ob er zufrieden war oder total unglücklich mit seiner Situation, ob er gierig und zynisch war oder total an seiner Isolation, weil alle Leute ihn gemieden haben, gelitten hat, ob er Jesus schon vorher kannte oder nicht, ob er sich in dem Moment tiefe, bewegende Gedanken gemacht hat, soll ich jetzt alles auf diese Karte Jesus setzen oder ob er überrumpelt war. All das erfahren wir nicht. Und es scheint irgendwie hier in diesem Text auch gar nicht so wichtig zu sein. Wichtig ist, Jesus geht da vorbei und sagt, ich habe die Wahl getroffen, Levi, folge mir nach. Und er lässt alles zurück und folgt ihm. Und dann geht der Text weiter, Levi ist verändert und sagt, ich will eine große Feier machen, ich bin so voller Freude darüber, organisiert eine große Party mit all seinen anderen Zöllnerfreunden, die er von früher noch hatte und allen anderen Leuten, mit denen er so ein bisschen zu tun hatte. Das waren alles eher so Leute mit zweifelhaftem Ruf und lädt Jesus dazu ein und Jesus' Freunde und die feiern da ein schönes Fest und genießen die Gemeinschaft. Aber genau diese Party, dieses Fest, dieses Essen ruft auf einmal eine Gruppe von Leuten auf, die sagen, pff, das bringt uns ja zu Weißglut. Wie kann so etwas passieren? Wie kann das sein? Und zwar die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren die Leute zu der damaligen Zeit, die so, man könnte sagen, das komplette Gegenteil zu den Zöllnern waren. Das war die religiöse Elite, die versucht haben, immer alles richtig zu machen, die besonders fromm waren, die auch darauf geachtet haben, dass alle anderen alles richtig machen. Und diese Leute wussten ganz genau, alles richtig machen ist wichtig, aber was auf keinen Fall geht, ist, sich mit Leuten und wie Zöllnern und den anderen Pack, hätten sie wahrscheinlich gesagt, zum Essen zu treffen und mit ihnen eine Party zu haben. Das geht gar nicht. Das durfte man auf keinen Fall machen und dann mit ihnen essen, weil Essen in der Antike ist bei uns auch schon etwas Schönes, aber es war noch mal was Bedeutenderes in der Hinsicht, dass wenn ich mit jemandem esse und mit ihm Gemeinschaft so am Tisch habe, dann war das ein Ausdruck von, ich nehme diese Person an. Ich will Gemeinschaft mit ihr haben und es war etwas sehr Wichtiges. Und genau das ist das Problem jetzt für die Pharisäer. Und sie kommen hin und sehen das, dass Jesus da gerade auf dieser Party mit den Zöllnern ist und sagen, ey, das ist ein Skandal. Das geht nicht. Mit solchen Leuten darf man sich nicht abgeben. Und Jesus gibt ihnen darauf eine Antwort und ich lese die Verse nochmal vor, darum soll es heute vermehrt gehen, die Verse 31 und 32. Ihr könnt gerne im Programmheft nochmal mitlesen, was Jesus ihnen darauf sagt. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Die Mission, so heißt es ja hier auf einem Programmheft, habt ihr gesehen, so das Thema von heute, die Mission von Jesus, was sein Ziel war, warum er auf der Erde ist, warum er überhaupt gekommen ist, warum wir Weihnachten gefeiert haben, dass da überhaupt Jesus kommt, in dieser ganzen langen Geschichte, die auf Jesus zulief, ist, dass er sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht Gerechte. Und bis hierhin ist es vielleicht, wenn wir heute so sitzen und wir hatten gerade ein gutes Frühstück, eigentlich eine ganz schöne, vielleicht berührende Geschichte. Jesus, der sogar ein Herz hat für die, die am Rande stehen, für die Schlechten. Und wenn wir ehrlich sind, keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ich verstehe aber so richtig gut die Pharisäer. Keiner von uns möchte gerne mit solchen Leuten, frommen, selbstgerechten Leuten irgendwie was zu tun haben, die immer genau wissen, was richtig ist und was falsch ist und das allen auch immer zeigen. Toll, wie Jesus da hier doch anders ist und anders reagiert. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Text auseinanderzusetzen, habe ich auch gedacht, doch echt, echt toll, dass Jesus so ist, dass Jesus diese Reaktion hat, dass er sich sogar um Levi kümmert. Und als ich mich dann aber länger damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da ist aber ein Aber. Denn was bedeutet das eigentlich hier, was Jesus hier ausdrückt, indem er das sagt? Was drückt Jesus hier aus, indem er sagt, ich bin gekommen für die Kranken und für die Sünder? Das ist schön, aber ich habe festgestellt, das ist auch ganz schön provokant und herausfordernd, was Jesus sagt. Warum? Weil Jesus damit letztlich sagt, wenn du zu mir gehörst oder gehören willst, dann nur, weil du auch jemand bist wie Levi. Ein Sünder, ein Kranker, der einen Arzt braucht. Ich bin gekommen für diese Leute und wenn ich habe für dich nicht irgendeine Ausnahme gemacht, weil du der eine bist, der ganz in Ordnung bist. Wenn du zu mir bist, dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der nicht alles im Griff hat, wenn du zu mir gehören willst. Wenn du heute hier im Gottesdienst sitzt und sagst, ich würde mich selbst irgendwie auch in diese Kategorie einordnen von Leuten, die Jesus folgen, ich würde mich vielleicht als Christ bezeichnen, dann nur, weil Jesus dich gerufen hat, weil er für dich als Arzt gekommen ist, weil du ein Sünder und ein Kranker warst. Und das ist erstmal vielleicht provozierend an so einem schönen Sonntagmorgen, dass Jesus das er sagt. Die Pharisäer, die haben die Welt eingeteilt in die Guten, die Gerechten, da waren sie drin, und die Schlechten, die Sünder. Und als ich das so gedacht habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, man kann schnell sagen, okay, ja, hier die Pharisäer, die ist ja ganz schön selbstgerecht so einzuteilen, aber ich habe gemerkt, wie wir das doch heute auch sehr oft machen. Leute so zu kategorisieren in gut oder schlecht. Das machen wir doch an vielen Stellen ganz genauso. Also wir unterteilen Menschen vielleicht in die, die ihr Leben gut gebacken kriegen, die alles gut hinkriegen, die ihr Leben gut leisten können und die diesmal wieder nicht hingekriegt haben. In sozial Schwache, habt ihr vielleicht den Begriff schon gehört, und sozial Starke. In die, die selbstbestimmt ihr Leben gestalten können, die wissen, was sie im Leben wollen und ein Ziel nach dem anderen erreichen und die, die mal wieder Hilfe von anderen brauchen und anderen auf der Tasche liegen und vielleicht auch die, die genau sowas brauchen wie Jesus, irgendwie so ein bisschen Religion, dass ihnen noch was hilft. Die, die vernünftig sind und die, die komischen alternativen Nachrichten irgendwie glauben, die Liebenswerten und die Unausstehlichen. Und ich glaube, wir machen das, wenn wir mit anderen Leuten irgendwie unterwegs sind und uns unterhalten, macht man das manchmal so. Also wenn wir irgendeine Nachricht hören, dann teilen wir die Leute in diese Kategorien ein. Und auf den ersten Blick sehen wir jetzt hier bei Jesus, er scheint auch diese Kategorien zu haben. Gerecht und Sünder, gesund und krank. Aber wenn man weiterliest, dann sieht man, dass die Pharisäer, wo er jetzt erstmal stehen lässt mit die Gerechten, dass Jesus auch sie später anspricht und sagt, ihr seid nicht so, wie ihr euch selbst einschätzt. Hier im Text sagt er erstmal, okay, das ist eure Selbstanschätzung, ihr seid die Gerechten, okay, wenn ihr das so denkt. Aber wir sehen, dass Jesus an anderen Stellen sagt, ihr seid, denkt, ihr werdet die Gerechten, aber ihr seid hartherzig, wenig voll Liebe, stolz, ja, selbstgerecht. Und man könnte sagen, Jesus mit dieser Aussage, in der er sagt, für Kranke und Gesunde, und wenn wir den Rest des Evangeliums ein bisschen angucken, könnte man eigentlich sagen, dass Jesus zwar die so eine Einteilung macht, aber Jesus macht eigentlich eine Einteilung in die Kranken, die Sünder, die Schwachen und die es merken in sich selbst, dass sie zu dieser Kategorie gehören, dass sie Hilfe brauchen, und die Kranken, die Sünder und die Schwachen, die aber von sich selbst denken, nee, da gehöre ich nicht hin. Ich bin gut, ich bin gerecht, ich brauche diese Hilfe nicht. Diese Einteilung macht hier Jesus scheinbar. Und in der großen Geschichte, in unserer Predigtreihe, haben wir bisher gesehen, dass wir alle eigentlich in dieser Kategorie drin sind, irgendwo. Dass Jesus gekommen ist, weil von Anfang an Gott eigentlich diese Rettungsaktion gestartet hat, um zu sagen, ich möchte genau euch alle wieder, die ihr alle krank, Sünder, nicht gerecht, schwach seid, zu mir dazu holen. Und wir haben das ganz am Anfang, Joel hat darüber gepredigt, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, uns da mit dieser Geschichte beschäftigt. Aber die Grundvoraussetzung, dass Jesus als dieser Arzt kommt, und das drückt er hier aus, für mich kommt, das ist, dass ich demütig vielleicht eingestehe, dass ich genauso wie Levi diesen Arzt brauche. Und die Berufung ist von Jesus so provokant, die er hier mit Levi macht, weil sie wie so den Spiegel einem vorhält und sagt, du auch, du bist auch so. Ich bin gekommen für die Kranken, für die Schwachen, für die Sünder. Und es braucht Demut, sich das einzugestehen. Und das ist diese provokante Berufung. Aber ich glaube, das ist auch eine befreiende Provokation. Das ist mein zweiter Punkt, das sehen wir auf jeden Fall bei Levi. Levi hat das irgendwie erlebt und es hat was bei ihm geändert. Also er hat gehört, es braucht diese Demut, ich brauche diesen Arzt, ich brauche Jesus, aber es ist gleichzeitig für ihn so befreiend, weil er ließ alles zurück und folgte Jesus. Und nicht nur, dass er ein großes Fest feierte, er war voller Freude, Dankbarkeit, obwohl er diese provozierende, vielleicht auch demütigende Aussage von Jesus ja auch gehört hatte. Warum war das für ihn, für Levi, eine gute Nachricht und nicht nur eine provozierende Nachricht? Warum war das für ihn gut? Ich glaube, weil Levi erkannt hat, dass das stimmt, was Jesus sagt. Levi wusste in dieser Situation, wo er da sitzt, ich brauche diesen Arzt. Bei mir ist einiges in meinem Leben, wo ich das brauche. Und Jesus blieb aber nicht dabei stehen, indem er sagte, Levi, guck dich an. Du sitzt hier in deinem Zollhaus, du bist ein schlimmer Sünder, wie kannst du nur so dieses Volk ausbeuten? Nein, Jesus lädt ihn ein in seine Gemeinschaft und sagt, hey, ich weiß, dass du so bist. Ich kenne dich ganz genau, aber ich will Gemeinschaft haben, ich will mit dir zusammen sein, obwohl ich weiß, was in deinem Leben ist, obwohl ich all die Tiefen kenne, nicht nur das, was man vielleicht sogar außen sieht, sondern ich weiß, was ja, in deinen Gedanken, in deinem Herzen ist und trotzdem, gerade deswegen, ich will dich haben. Er geht wegen seiner Krankheit von Levi nicht auf Distanz, wie es die Pharisäer gemacht haben, bleib bloß weg. Nein, er will gerade dann, er sagt, ich bin gerade deswegen gekommen, das ist meine Mission, deswegen bin ich gekommen, darauf zielt die große Geschichte ab. Und ich glaube, wir sehen hier so einen Kern oder so einen Funken, worum es eigentlich im christlichen Glauben geht. Und vielleicht, ich weiß nicht, was, wie ihr euch das vorstellt, wenn du vielleicht auch sagst, ich bin kein Christ, ich bin heute zum ersten Mal im Gottesdienst. Was ist so eine Vorstellung davon, worum es im christlichen Glauben geht? Und ich glaube, was Jesus hier ausdrückt, ist, es geht bei ihm und in der Nachfolge von ihm im Glauben nicht in allererster Linie darum, dass wir alles richtig machen, dass wir alle Gebote halten, dass wir ja ein frommes Leben führen und damit ja alle sehen, wenn ich hier durch Cottbus gehe, ah, da kommt der fromme Pastor, der ist gut. Darum geht es nicht. Im christlichen Glauben begegnet uns die befreiende und manchmal auch provozierende Nachricht, dass Gott gerade für die gekommen ist, die ihr Leben nicht so im Griff haben. Für die Kranken, für die Sünder, nicht für die, die scheinbar alles im Griff haben, die nach außen hin einen schönen, frommen und guten und gerechten Eindruck machen können, sondern für die, die demütig genug sind, sich einzugestehen, dass sie Jesus als ihren Arzt brauchen. Und das ist befreiend. Christ zu sein heißt, diese Schwachheit zuzugeben und diesem Jesus in aller Schwäche zu folgen und zu erleben, wie groß seine Annahme und Liebe gerade deswegen für einen selbst ist. Und wenn ich in mein Leben schaue, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es oft ähnlich ist, dann muss ich sagen, gibt es da viele Punkte, wo ich nicht den Eindruck habe, dass ich alles in meinem Griff habe. Es gibt viele Situationen, wo ich nicht der Gerechte bin, wo ich vielleicht eher selbstgerecht bin, denke zwar manchmal, ich bin stolz, guck mal hier die anderen, aber es gibt Momente, wo ich zweifelnd bin, wo ich schwach bin, wo ich überfordert bin, zu wenig liebevoll, egoistisch, ängstlich, sorgenvoll, wo ich merke, dass ich sündig bin, nicht so lebe, wie ich es will, was eigentlich meine Maßstab ist, wenn ich wieder irgendwie meine Frau angepumpt habe wegen irgendwas. Und auch nicht so lebe, wie Gott sich das vorgestellt hat. Momente, wo ich mir eingestehen muss, tatsächlich, ich bin wirklich so wie Levi. Aber Jesu Mission war es, genau für Leute wie mich und wie wir sind, zu kommen. Für Levis, für mich und für dich. Und ich darf bei ihm und vor anderen zugeben, und das finde ich das Befreiende, und ich hoffe, dass wir das auch bei mittendrin so leben können, dass ich nicht immer alles im Griff habe, dass auch in meinem Leben Dinge sind, die nicht so gut sind. Masken fallen lassen und zu sagen, ich bin nicht immer der super fromme Pastor, der jetzt hier Sonntagmorgens hier steht. Ich muss das nicht verstecken, denn trotzdem ruft Jesus mich und dich. Ein Pastor, den ich sehr schätze, der schon länger tot ist, Dietrich Bonhoeffer, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, der hat zur Zeit des Dritten Reichs gelebt und hat sich dagegen das Nazi-Regime aufgelegt. Er hat das einmal so ausgedrückt, was das für ihn bedeutet. Und ihr findet das Zitat auch vorne bei euch im Programmheft, das ist das zweite Zitat. Das möchte ich euch einmal vorlesen, was er dazu sagt. Es ist die Gnade des Evangeliums, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, das ist eine befreiende Provokation. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und vielleicht kannst du nicht so viel mit dieser Kategorie, die Jesus hier macht, anfangen. Mit dieser Kategorie Sünder. Weil du sagst, ob es überhaupt so einen Gott gibt, Sünde, damit kann ich nicht so viel anfangen. Und vielleicht sagst du auch, okay, das bestätigt ja gerade wieder so ein bisschen meine Vorstellung, wofür Religion und Glaube gut ist, nämlich für die Schwachen, die jetzt eine Hilfe brauchen. Und Jesus bestätigt das hier, ja. Aber er sagt, wir sind alle eigentlich in dieser Kategorie. Aber stell dir mal vor, egal wenn du sagst, ich kann da nicht mit so viel anfangen, wie wäre es in all diesen Momenten, wenn du ganz ehrlich bist, auf der Arbeit, in deinem Privatleben, in all diesen Momenten, wo du vielleicht manchmal merkst, und ich glaube, wir haben alle diese Momente, ich kriege es nicht so hin, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe gerade nicht alles im Griff. Ich weiß gerade nicht, wie ich den nächsten Schritt gehen soll. Oder ich merke, ich müsste doch eigentlich mehr, ich müsste den nächsten Schritt machen. Ich bin angetrieben und muss und immer wieder mir selbst und anderen beweisen, dass ich doch eigentlich in dieser starken Kategorie bin. Wie wäre es, in solchen Momenten die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich bin eigentlich nicht immer so. Manchmal bin ich auch schwach, ich habe gerade nicht alles im Griff. Ich weiß gerade nicht genau weiter. Ich habe da vielleicht Schuld auch in meinem Leben, um Vergebung zu bitten. Wie wäre es in solchen Momenten zu erfahren, dass man dafür nicht verurteilt oder komisch angesehen wird, sondern in diesen Momenten angenommen und trotzdem geliebt zu werden? Und genau dafür ist Jesus gekommen und ich glaube, das ist befreiend. Das war seine Mission. Ich bin gekommen für die, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen und ich will Gemeinschaft mit ihnen. Und ich glaube, das hat Folgen und es hat bei Levi Folgen. Und das ist mein letzter kurzer Punkt, nämlich die Folgen von einem befreiten Leben. Für Levi veränderte sich nach der Berufung alles. Er wurde einer von den 12 Jüngern. Er hat auch den Namen Matthäus. Also Levi und Matthäus ist eine Person hier. Er ging mit Jesus die ganzen Jahre, war einer seiner engsten Kumpels seitdem. Und er hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Vielleicht habt ihr in der Bibel schon mal gelesen. Also er war voll jetzt in dieser Sache dabei. Aber es änderte sich auch direkt was bei Levi. Levi ließ alles zurück und er macht eine Party und denkt dabei plötzlich an seine alten Weggefährten, an seine alten Freunde, mit denen er die ganze Zeit vorher zusammen war. Und er merkt, okay, was wird denn jetzt aus denen? Sie haben diese Erfahrung nicht gemacht. Jesus ist bei ihnen gerade nicht vorbeigelaufen und hat ihnen gesagt, folge mir nach. Sie kennen nicht die Erleichterung, die es hat, nicht mehr verachtet zu werden. Sie kennen nicht das Ende von Scham und die Freude von einem Neuanfang. Sie kennen nicht die völlige Umwertung aller Werte, dass einem völlig egal ist, was man früher vielleicht noch so für wichtig, vielleicht bei Levi das Geld, erachtet hat. Was wird nun aus ihnen, aus seinen Freunden, seinen Kollegen, seinen Nachbarn? Diese alten Freunde sind Levi nicht egal und es führt diese Begegnung mit Jesus nicht zu ihm, dass er jetzt denkt, haha, jetzt bin ich auch in der Kategorie der Gerechten und guckt nicht stolz auf sie herab und sagt, okay, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, sondern nein, bei ihm führt es dazu, dass er sagt, ey, diese Menschen, mit denen ich mein Leben geteilt habe, vielleicht auch schon manche schweren Zeiten, diese Menschen, die ich liebe, die will ich in Kontakt bringen mit diesem Jesus, den ich folge. Und deswegen macht er diese Party. Er will, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihr Leben haben. Und er hatte vielleicht die Frage, Levi, als der alle eingeladen hat, er meinte, okay, es könnte auch sehr peinlich werden, wenn ich jetzt meine alten Freunde mit dem, was sie so reden, und vielleicht habt ihr schon mal so Partys gehabt, wo ihr zwei verschiedene Freundeskreise irgendwie zusammenbringt, es könnte peinlich werden, aber Levi sagt, okay, meine Freunde, ich weiß, sie passen nicht zu diesem Jesus. Aber wahrscheinlich merkt er an einem Punkt, okay, ich habe auch nicht dazu gepasst, aber Jesus wollte Gemeinschaft mit mir haben, dann will er es bestimmt auch mit ihnen haben. Und so macht er das und so geht er auf sie zu und lädt sie ein und macht diese Party. Und es führt bei Levi zu so einer Demut, zu sehen, wer er selbst ist, aber gleichzeitig zum Mut, dass er sagt, ich will diese Menschen, die ich liebe, mit Jesus zusammenbringen, für andere da sein. Und ich glaube, wenn diese Provokation, die Jesus sagt, zu so einer befreienden Provokation von uns wird, dann führt es nicht zu Stolz. Und vielleicht sind Christen manchmal so, dass sie so wirken wie die, die alles richtig machen. Aber eigentlich, glaube ich, das, was Jesus hier sagt, es führt zu einem Herz, gerade für anderen, die genauso sind wie wir. Für die, die es vielleicht auch nicht hinkriegen. Ich gehöre dazu und ich gehörte dazu, genauso wie die anderen. Für die, die es finanziell nicht auf die Reihe kriegen. Für die, wo man sagen würde, dass sie sich doch wieder nur selbst im Weg stehen. Warum kriegen die es nicht gebacken? Für die Einsamen, für die, die nie kritikfähig sind. Für diejenigen, wo es in der Ehe oder in der Beziehung sehr am Kriseln ist und die nicht weiter wissen und nicht weiterkommen. Für diejenigen, die nicht alles im Griff haben, die große Schuld auf sich geladen haben, für die leiden. Wir alle, und das drückt Jesus, stehen eigentlich auf dieser Stufe. Und wie genial ist es, was Jesus hier in dieser großen Geschichte anfängt, hier am Anfang seines Dienstes, ist, dass er Leute beruft in seine Nachfolge, die demütig erlebt haben, dass sie diesen Arzt brauchen, dass sie Jesus brauchen, aber die genauso erleben, dass Jesus sie will und dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Jesus kommt und startet diese Gemeinschaft von Leuten, die genauso sind wie Levi und sagt, lebt das auch so. Mit der Kraft daraus, dass ihr erkennt, dass ich euch liebe. sich ermutigen, Anteil nehmen dort, wo Probleme sind, Schuld zugeben können, aber auch vergeben und sich gemeinsam immer wieder neu in diese Begegnung mit Jesus stellen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir als Gemeinde immer wieder tun können, in aller Schwäche, mit allem, wo es nicht klappt. Die Menschen, die wir lieben in unserem Umfeld, unserer Familie, mein Partner, meine Freunde mit dem verbinden, dem wir folgen, mit Jesus. Nicht so direkt wie Levi, wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine Party und hier sitzt Jesus dabei. Aber wir können sie mit anderen Christen verbinden. Wir können für sie beten, wir können für sie da sein und daran glauben, dass Jesus, der gesagt hat, ich bin jetzt immer bei euch, dass sie Jesus begegnen, auch in dieser Gemeinschaft. Und das ist eine provokante Berufung, die befreiend ist und unseren Blick, glaube ich, aber für andere öffnet. Und das war diese Mission von Jesus, warum er gesagt hat, ich bin gekommen. Nicht um euch zu sagen, so müsst ihr richtig leben, sondern ich nehme euch an mit dem, weil ich weiß, dass ihr es nicht richtig hinkriegt. Und ich will der Grund sein, aus dieser Dankbarkeit, warum sich euer Leben nach und nach vielleicht verändert. Amen. Ich spreche ein kurzes Gebet. Jesus, ich danke dir für diese Nachricht, die provozierend ist, aber auch befreiend und dass ich das in meinem Leben erleben durfte. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns, du siehst, wo wir vielleicht, wenn wir ehrlich in unser Leben reinschauen, merken, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Egal, ob wir diese Kategorie Sünde für uns irgendwie als eine Kategorie sehen oder ob wir sagen, damit kann ich nichts anfangen. Wie gut ist es und wie befreiend könnte es sein, wenn wir erleben, dass da ein Gott ist, der nicht uns nur verurteilt oder einen guten Rat gibt, wie wir doch jetzt besser leben können, sondern er sagt, ich weiß das, aber ich will dich annehmen und ich will dich verändern. Jesus, ich danke dir für diese Nachricht. Ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, dass das stimmt, dass es zwar diese Demut braucht, aber dass es uns wieder ganz neuen Mut gibt, für andere zu leben und auf dich zu schauen. Danke, dass das stimmt, was du sagst, dass ich davon überzeugt bin. Amen.